SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Ich glaube, wir sind einig. Sex- und Gewaltvideos sind definitiv nicht für Kinder. Genauso Sachen sieht auch ein Nachwuchs, aber je nachdem. Wenn ihr noch auf der Plattform YouTube lädt la Filme schauen. Stefan Wüttrich vom Konsumentenmagazin. Jetzt ist da aber etwas gegangen.
Ja, YouTube hat bis jetzt ja gesagt, sie seien nur eine Plattform, für den Inhalt seien sie nicht verantwortlich. Jetzt krebst YouTube zurück. Und von wegen zurückkrebsen, da ist doch diese Woche noch etwas gewesen. Und zwar haben wir Ihnen am Mittwoch die unsägliche Geschichte erzählt von Daniele Leonardi. Er war im Sommer mit dem Autozug von der BLS unterwegs, gewesen, von Kandersteg auf Iselle. Und da ist es passiert. Sein Auto ist mit dem Hinterrad vom Zug runtergerutscht. Sein Auto hatte einen Schaden gehabt und der Zug gerade auch noch.
Wir haben mir Fotos gemacht, Bericht aufgeschrieben. Und für uns alle war eigentlich klar, was BLS den Schaden wird übernehmen, weil ja das auf dem Transport von BLS ist passiert. Und sie mich haben eingewiesen. Also ist für uns eigentlich der Fall klar gewesen.
Dazu muss man wissen, das Auto von Daniele Leonardi ist zwischen zwei Zugwagen gestanden, also quasi auf dem beweglichen Brückli zwischen zwei Wagen. Die BLS, die hat von dem aber nichts wissen. Sie hat bei uns gesagt, also sie seien sicher nicht schuld an dem Unfall. Und sie hat wollen, dass der Daniele Leonardi nicht nur den Schaden an seinem Auto zahlt, sondern auch gerade noch den am Zug. Alles zusammen 8'000 Franken. So, und jetzt müssen Sie hören, was nach unserem Bericht vom Mittwoch passiert ist. Der Peter Fritsche.
Wo der Andreas Salzmann aus Kaufdorf im Radio die Geschichte gehört hat, wo er gehört hat, dass der Mann soll geschuld sein an dem Unfall, da sei er richtig hässig geworden.
Ich finde es eigentlich nicht gerecht, so, oder? Dass er sogar noch der BLS schaden, weil das so ein Teil in er abgebrochen an diesem Zug, so ein Geländer, dass er das auch noch muss zahlen muss und sein Schaden. Und ich finde es nicht gerecht.
Der Andreas Salzmann ist nämlich nur gerade zwei Auto weiter hinten im vollen Autozug gestanden. Und er sagt, dass der Daniele Leonardi gar nicht anders hätte können, als sein Auto auf die gefährliche, gewackelige Verbindung zwischen zwei Wegen zu stellen. Ein BLS-Angestellter habe ihnen genau gezeigt, wo stehen bleiben. Dabei sei jeder Zentimeter ausgenutzt worden.
Wir mussten sehr nach aufschliessen. Und dann hat er abgewunken. Meiner Meinung nach hätte ich sehen, dass der Vorder, dass der einfach mit dem Hinterrädchen noch auf der Überlappung ist. Dann hätte er eigentlich müssen, die Vorderen noch mehr zusammen tun, dass der dort dran ist, oder?
Weil auf dieser Überlappung zwischen den Bahnwegen sollte man wirklich nicht stehen bleiben. Das Teil schwankt manchmal gefährlich hin und her, vor allem in unserem Fall nach dem Simplon-Tunnel vor dem Bahnhof Iselle. Dort fährt der Zug nämlich eine ziemlich scharfe Kurve. Für den Augenzeugen Andreas Salzmann ist es darum offensichtlich, dass BLS schuld ist an diesem Unfall. Auch ein Bahnunfallexperte hat bei uns in der Sendung vom Mittwoch schon bestätigt, dass das Auto müsse vom Zug gedrückt worden sein, eben weil es auf dem gefährlichen Platz gestanden sei. Etwas, was das Personal von der BLS hätte verhindern können. Espresso hakt darum nochmal beim Bahnunternehmen an. Müsste es angesichts von all diesen eindeutigen Hinweisen nicht gleich ihrem Kunden entgegenkommen? Und siehe da, jetzt plötzlich tönt es ganz anders. Die BLS-Mediensprecherin Helene Soltermann muss aber zuerst ein bisschen ausholen, bis sie auf den Punkt kommt.
Wir können im Nachhinein nicht abschließend beurteilen, was genau auf dem Autozug passiert ist und welche Anweisungen das Personal am Kunden hat gegeben. Der Fall liegt ein halbes Jahr zurück und wir können es wie auch nicht besser jetzt noch überprüfen und darum sind wir aus Kulanz den Schaden übernehmen und der Fall ist damit abgeschlossen.
Und der Schaden, das heisst nicht nur der Schaden am Zug, sondern auch noch der am Auto von Daniele Leonardi, also die vollen 8'000 Franken. Der Daniele Leonardi kann es kaum glauben, dass Espresso diese Geschichte jetzt gleich noch zu einem Happy End geführt hat.
Das ist Weihnachten für mich. Eine Überraschung. Nach vielen Teufelschlägen ist das wirklich etwas Wunderschönes.
Es ist also gut rausgekommen für Daniele Leonardi. Die BLS ist kulant, auch wenn es ziemlich viel gebraucht hat. Das Bahnunternehmen wird auch noch betont haben, eigentlich seien die Angestellten ganz klar instruiert, dass kein Auto auf dieser Verbindung zwischen zwei Wegen darf stehen. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso am Freitagmorgen. Schön sind Sie bei uns, es ist 18 ab 8. Die Videoplattform YouTube hat ja ziemlich für Wirbel gesorgt in letzter Zeit. Da sind Videos auftaucht, die daherkommen, wie wenn sie für Kinder wären. Drin hat es dann aber Sex- und Gewaltszenen gegeben. Wir haben darüber berichtet hier im Espresso und eben YouTube hat sich sehr einfach gemacht und gesagt, ja, also wir sind für den Inhalt nicht verantwortlich, wir sind nur eine Plattform. Unterdessen ist es für YouTube aber wirklich unangenehm geworden. Der Jürg Tschirn von der SRF Digitalredaktion sagt, YouTube hat jetzt angefangen, die verstörenden Videos zu löschen.
Und zwar ziemlich viel davon, ja, mehr als 150'000 Videos sind gelöscht worden. YouTube hat müssen reagieren, weil grosse Firmen wie Adidas, die Deutsche Bank, Lidl, die haben alle Werbung von YouTube zurückgezogen, weil die eben bei solchen verstörenden Videos ist gesehen gewesen. Es ist ein Verhalten, das man von anderen sozialen Medien kennt, von Facebook oder Twitter. Auch dort wird meistens gewartet bis im allerletzten Moment und erst dann wird reagiert, wenn es eigentlich gar nicht mehr anders geht, dann werden Massnahmen ergriffen.
Also dann, wenn es dann auch ein Portemonnaie-Foto von wem machen, reagiert man. Was macht denn YouTube jetzt genau? Also wie entscheiden die, welche Videos dass sie löschen und welche nicht?
Ich habe bei Google Schweiz nachgefragt. Also Google ist ja der Mutterkonzern von YouTube, um mir das mal können erklären zu lassen, was da Kriterien sind. Aus Zeit, aus Termingründen hat man dort aber leider niemand können Antwort geben. YouTube sei ziemlich unzimperlich vorgegangen. Das hört man von Leuten, die YouTube-Kanäle betreiben. Also es sind jetzt auch Videos gelöscht worden, die gerade ein paar Tage vorher noch als jugendfrei bewertet worden.
Gut, es gibt aber auch Millionen von so Videos auf YouTube. Da ist es auch nicht ganz einfach, wirklich sorgfältig zu unterscheiden. Ich kann mir vorstellen, es gilt so ein bisschen das Prinzip, lieber einmal ein Video zu viel löschen, als eins zu wenig. Ist das überhaupt realistisch, dass YouTube die Inhalte von allen Videos auf ihrer Seite kontrolliert?
Also die Menge von den Videos bei YouTube, die ist wirklich gigantisch. Jeden Tag kommt eine halbe Million Stunden neues Material bei YouTube dazu, wird dort hochgeladen. Das ist klar, Menschen allein können das gar nicht bewältigen. YouTube setzt darum auf Algorithmen, auf Computerprogramme, die problematische Inhalte selber sollen erkennen und den Menschen auch zum Löschen vorschlagen. Google, wo YouTube eben dazugehört, hat versprochen, dass das Personal bei ganz Google für das so aufgestockt werden. Bis 2018 sollen dort 10'000 Leute allein nur nach so problematischen Inhalten suchen. Das sind 25% mehr als heute das machen.
Und die Leute haben dann bestimmte Vorgaben von YouTube, wo sie können entscheiden, eben, was darf bleiben und was nicht.
Allerdings ist das keine leichte Aufgabe, wie man bei Facebook hat gesehen. Auch dort müssen Leute ja darüber entscheiden, welche Inhalte das auf die Plattform dürfen kommen und welche nicht. Und da haben wir gesehen, dass trotz Richtlinien, trotz eigentlich mehr oder weniger klaren Vorgaben, die Entscheidungen sehr zufällig können ausfallen. Ein Beispiel, das zeigt, wie schwierig so eine Einteilung in Gut und Böse bei YouTube kann sein, das sind die sogenannten Flu-Shot-Videos. Das ist anscheinend eine beliebte Kategorie von Videos bei YouTube, das habe ich vorher auch nicht gewusst. Da sieht man, wie Kinder ihre Grippeimpfung bekommen und wie sie dabei rennen, wie sie betteln, bitte nicht, und wie sie schreien. Und die Frage ist da, werden Kinder da gequält in so Videos oder ist so etwas noch erlaubt?
Es ist unglaublich, dass so Zeug offenbar dann massenhaft auch geschaut wird. Aber eben klar, wenn du eine Maschine darüber entscheiden soll, ob das jetzt geht oder nicht, das funktioniert allweil kaum zuverlässig. Und darum, Jürg Tschirn, es gilt allweil weiterhin für Eltern, wenn sie ihres Kind YouTube-Videos schauen, dann lassen sie es auf jeden Fall nicht allein dabei.
Ja, das gilt sicher noch. Kinder, vor allem kleine Kinder, die sollte man nicht unbegleitet ins Internet lassen. Und auch wenn man bei YouTube jetzt einen Film so einem Kind vorsetzt, der vielleicht total unproblematisch ist, soll man aber trotzdem schauen, was für einen Film das näher kommt. Die werden ja bei YouTube zum Teil automatisch abgespielt. Also eigentlich muss man immer schauen, was da läuft, weil es könnte auch Inhalte kommen, die eben verstörend sein können, wie wir jetzt gehört haben. Darum sollte man immer mit den Kindern darüber reden, was sie im Internet gesehen haben. Das gilt auch, wenn die Kinder schon älter sind, also wenn sie über 10, 12 sind, wäre es gut, mit ihnen das Gespräch zu suchen, was sie da gesehen haben. Und im Idealfall, bei kleineren Kindern vor allem, statt YouTube besser gerade auf eine Streaming-Plattform wie Netflix vielleicht ausweichen, wo es extra Rubriken gibt mit Filmen für Kinder. Oder, wenn man will, sogar selber so eine Auswahl kuratieren, die das Kind dann auf dem Tablet-Computer anschauen kann. Also kurz gesagt kann man sagen, Eltern können sich da nicht zu leicht machen. Die müssen wirklich den Medienkonsum, den Internetkonsum von ihren Kindern begleiten.
Und das sagt nicht nur der Jürg Tschirn, sondern auch der Philipp Wampfler, Lehrer und Experte für digitale Medien. Er hat vor kurzem hier bei uns gesagt, auf was sie als Eltern oder Grosseltern können schauen können. Gibt's alles schön kompakt auf srfch-espresso. Ja, wie kann man seine Kinder vor digitalen Medien schützen? Die Probleme hat man vor 50 Jahren noch nicht gehabt.
Espresso. Weihnachtsgeschenk Klassiker.
Ich wünsche mir auf Weihnachten.
Das sind dann Geschenke, die du haben musst.
Das ist unsere Adventsserie, wo wir von Ihnen wissen wollen, was ist mal das Weihnachtsgeschenk schlechthin gewesen, das, was Sie unbedingt haben wollen. Heute gehen wir also 50 Jahre zurück, wo noch niemand von Smartphones, Tablets und YouTube geredet hat. Nein, da sind ein paar eigene Ski das gewesen, wo ein Haufen Kinder davon geträumt haben. Zum Beispiel auch Carla Schuler. Heute ist sie 61 und eben, sie ist vor 50 Jahren in Eibach-Schweiz das erste Mal auf den Ski gestanden.
Ein paar Holzski, ganz normal, mit Kabelbindung, haben wir bekommen auf Weihnachten. Ich sage, haben wir bekommen, weil wir Zwilling waren, sind ein paar Ski. Aber im Februar darauf haben wir dann können ein zweites Paar anschaffen. Ein paar Holzski mit Kanten. Die ersten haben darum keine Kanten gehabt. Und das war mein Highlight. Und diese roten, schönen Ski waren irgendwann verschwunden. Und jetzt wäre es eigentlich wieder mein Weihnachtsgeschenk, so ein paar rote Ski von einem Meter ungefähr überzukommen als Erinnerung an meine ersten Ski, weil ich immer noch gern Ski fahre.
Also wenn Sie bei der Carla Schuler eingeladen sind an Weihnachten, jetzt wissen Sie, was Sie mitbringen können.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.